Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich euch etwas versprechen. Und nein, es ist nicht, dass die Predigt kurz wird. Wenn wir eintauchen in die Liebe Gottes, gibt es keine Uhren mehr. Aber ich möchte euch was anderes versprechen. Alles, was ich euch heute Morgen sage, wisst ihr. Ich sag euch nichts Neues. Manchmal sage ich zu meiner lieben Christa die drei Worte: Christa, ich hab dich lieb. Da geht's nicht um neu. Da geht's um Herzberührung. Und deswegen spreche ich euch auch mit Du an, das habe ich letztes Mal schon gesagt, und das sage ich wieder. Gott will zu unseren Herzen sprechen und Gott spricht Du zu uns. Gott ist mit uns per Du. Als ich meinem Austauschpartner, mit dem ich wöchentlich treffe, gesagt habe, dass ich heute über die Taufe sprechen will, hat er gesagt, auweia. Taufe ist mit Streiten, mit dem Wort Gottes und verknüpft. Und ich möchte nicht wissen, wie viel Täufer in der Limmat, das ist dieses Flüsslein, das durch den Zürichsee fließt, ersäuft worden sind, auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden sind. Aber auch die Täufer untereinander haben sich vielleicht nicht umgebracht, aber im Namen des Wortes Gottes ausgeschlossen, diskriminiert. Und gestritten wurde hier schon in einer ganz jungen Gemeinde. Ich mache euch Mut, mal das erste Kapitel des ersten Korintherbriefes zu lesen. Da gab es solche, die haben gesagt, ich gehöre Paulus, weil Paulus hat mich getauft. Ich gehöre Apollos, Apollos hat mich getauft. Ich gehöre Kephas, das ist Petrus. Petrus hat mich getauft. Und manche haben sogar richtig gesagt, ich gehöre Christus. Und das ist theologisch richtig. Aber Paulus hat nicht gesagt, ihr drei seid falsch und du bist richtig. Er hat gesagt, es bricht mir das Herz, dass ihr streitet. Die Taufpraxis im Neuen Testament ist sehr divers. Ja gut, da gab es diese Taufe des Johannes, was völlig Neues gab es im Alten Testament nicht, aber die Grundlage für die Taufe im Neuen Testament. Aber wir alle wissen, das ist eigentlich keine christliche Taufe. Dann wurden da ganze Häuser getauft. Darf man sich fragen, was ist mit den Knechten, den Angestellten, den Kindern? Wurden die gefragt? Gab es ganz obskure Dinge. Da haben sich Leute für ihre toten Angehörigen taufen lassen. Also hier verlassen wir definitiv gesunde Theologie. Und Paulus erwähnt das in seinen Briefen. Der wusste das, dass das Kappes ist. Ja, also das lässt sich theologisch ja nun wirklich nicht mehr rechtfertigen, aber er sagt überhaupt nichts dazu, völliger Blödsinn. Ja. Und was man sich fragen darf, die Jungs, also der Petrus und der Johannes und der Jakobus und die Maria, die Mutter Gottes, die mit Jesus aus dem alten Bund in den neuen Bund marschiert sind, die wurden vermutlich alle gar nicht getauft. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Petrus, als der Heilige Geist auf sie gekommen ist und Scharababa, noch schnell ins Badezimmer und in die Badewanne gehüpft und hat sich schnell taufen lassen, weil er ja den anderen jetzt gleich predigen will, dass sie sich taufen lassen sollen. Gott hat das anerkannt, dass sie mit ihm durch Tod und Auferstehung gegangen ist. Und vielleicht wurden sie ja doch getauft, ich weiß es nicht, aber in der Schrift finden wir nichts und es ist alles hochgradig spekulativ. Nun, was will ich damit sagen? Ist das Ringen um die gesunde Lehre unwichtig? Nein. Ich bin bei den Baptisten zum Glauben gekommen und für mich gibt es eigentlich nur eine theologische Rechtfertigung. Ein gläubiger Mensch, ein Mensch, der eine Entscheidung trifft, ich will Jesus aufnehmen in meinem Herzen, der sagt, ich will mich taufen lassen und taufen lassen ist ganz untertauchen und nichts mehr guckt raus. So sehe ich das. Meine liebe Frau, die Christa, die hat schon als ganz, ganz kleines Mädchen ihre Kindertaufe mit dankbarem Herzen annehmen können. Und das ist ja so kostbar bis heute. Und wenn er mich jetzt fragt, wer von uns beiden der bessere Christ ist, dann muss ich, wo immer die Kamera jetzt ist, dahin zeigen. Ja, ich bin mir da sehr sicher. Nochmal, ist die richtige Lehre, die richtige Doktrin, ist es unwichtig? Nein. Ich habe hier zwei Geldscheine. Den einen kennen wir, das ist ein Fuffi. Ja? Und das andere, das ist sowas Komisches. Ich habe ihn vorher der Cornelia gezeigt. Das ist ein echter Geldschein, gedruckt von der Bundesbank mit Wasserzeichen, Silberfaden und was ein Geldschein braucht. Ich sage immer, es ist kein Falschgeld, weil da steht eine Null drauf. Ja? Gottes Gnade ist umsonst. Der wurde im 500-Jahre-Jubiläum für Luther von der Bundesbank gedruckt. Echtes Geldscheinpapier. Wops. Wenn ich den auf den Tisch lege, da kriege ich was. Wenn ich den auf den Tisch lege, kriege ich nichts. Richtig und falsch macht sehr wohl einen Unterschied. Aber ich kann den richtigen Schein besitzen und ihn irgendwo auf ein Bankkonto, in eine Sparbüchse und das Kopfkissen in einen Strumpf tun und nie zur Anwendung bringen. Und mit der Taufe können wir das auch tun. Wir können die richtige Taufdoktrin haben und doch das atemberaubende Geheimnis der christlichen Taufe nie in unserem Leben in Anspruch nehmen. Drum lese ich den Predigttext jetzt einfach einmal vor. Der steht im 5. Mose 7, 6, Verse 6, 1 bis 12. Das ist der Predigttext für diesen 6. Sonntag nach Trinitatis. Denn ihr seid ein heiliges Volk und gehört dem Herrn, eurem Gott. Aus allen Völkern der Erde hat er euch ausgewählt und zu seinem Eigentum gemacht. Der Herr hat sich nicht deshalb zu euch gewandt und euch erwählt, weil ihr zahlreicher wärt als die anderen Völker. Nein, im Gegenteil, ihr seid ja das Kleinste unter ihnen. Er tat es, weil er euch liebt und sich an den Eid hält, den er euren Vorfahren geschworen hat. Darum hat er euch mit starker Hand aus Ägypten geführt und euch aus der Sklaverei befreit, aus der Gewalt des Pharaos, des Königs von Ägypten. Also erkennt, der Herr, euer Gott, allein ist Gott. Er ist ein treuer Gott, er steht zu seinem Bund. Über tausende von Generationen erweist er seine Liebe allen, die ihn lieben und nach seinen Geboten leben. Die ihn aber ablehnen, bestraft er, wie sie es verdienen, und vernichtet sie. Er zögert nicht, jeden zu bestrafen, der ihn verachtet. Darum lebt nach den Geboten, Ordnungen und Rechtsbestimmungen, die ich euch heute verkündige. Wenn ihr auf diese Bestimmungen hört, sie befolgt und nach ihnen lebt, dann wird der Herr, euer Gott, sich an seinen Bund mit euch halten und euch seine Liebe erweisen, wie er es euren Vorfahren geschworen hat. Soweit der Predigttext. Und drei Dinge fallen mir hier in diesem Text auf, die viel mit dem Geheimnis der christlichen Taufe zu tun haben. Erstens, Gott erwirbt sich ein Eigentum. Etwas ganz Kleines, Unscheinbares, ja Unbedeutendes wird plötzlich groß. Einfach darum, weil Gott es haben will. Zweitens, Gott will tatsächlich etwas Großes. Ein Abraham, ein Mose, das reicht ihm nicht. Er will ein ganzes Volk von Freunden, eine ganze Familie. Und drittens, Gott befreit sein Eigentumsvolk mit starker Hand. Aber nicht so eine Befreiung auf gegenseitig im Sinne von, wenn du, dann ich, ja, also Gebote, Ordnungen, Rechtsbestimmungen und dann ist alles gut. Nein, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und über diese drei Geheimnisse der christlichen Taufe will ich heute Morgen sprechen. Gott erwirbt dich als sein kostbares Eigentum. Und als Alternativuntertitel habe ich gewählt, unverschämte Gnade. Zweitens, die christliche Taufe nimmt mich in etwas Großes, was Gewaltiges, was Atemberaubendes hinein. Und hier habe ich den Untertitel gewählt, unverschämte Gnade. Und drittens, wahre, echte Freiheit. Den Untertitel könnt ihr euch denken. Das erste Geheimnis der christlichen Taufe: Ich bin Gottes Eigentum. Der Predigttext sagt uns etwas, was wir manchmal vergessen, wenn wir schon länger im Glauben unterwegs sind. Nicht, weil du so groß und so stark bist, nicht, weil du so viel betest, nicht, weil du so viele Dienste in der Kirche übernommen hast und so ein super geistlich reifer Profi-Christ ist, der weiß, wie der Hase läuft im Glaubensleben. Nein, im Gegenteil. Weil du schwach und hilfsbedürftig bist, weil du keine zwei Schritte alleine gehen kannst, ohne zu scheitern, auch nach so vielen Jahren nicht mit Gott zusammen. Im Text heißt es, der Herr hat sich nicht deshalb zu euch gewandt und euch erwählt, weil ihr zahlreicher, weil ihr stärker, weil ihr schlauer wärt als die anderen Völker. Nein, ihr seid doch das Kleinste, das Unscheinbarste. Er tat es, weil er euch lieb hat. In der Taufe beugt sich der große und starke Gott liebevoll über sein kleines, schwaches Menschenkind und sagt, du bist mein. Ich habe dich erwählt zu meinem Eigentum. Ich will dich haben. Im Predigttext heißt es, denn ihr seid ein heiliges Volk, gehört dem Herrn, eurem Gott. Aus allen Völkern der Erde hat er euch auserwählt und zu seinem Eigentum gemacht. Also, wenn das große, starke Russland sich über dieses kleine, schwache Ukraine beugt und sagt, du bist mein Eigentum, dann löst es eher keine romantischen Gefühle aus. Wenn der CIO, das ist der Obermacker der Firma, mich zu sich zitiert, was für Gefühle habe ich? Freude, hurra, endlich werde ich befördert, jawohl. Oder Angst und Panik, oh weia, Abmahnung, Kündigung. Wenn Gott zu mir spricht, lass alles los, folge mir nach. Ist das dann, oh weia, oh wie schwierig, alles loslassen. Oh, das schaffe ich nie. Angst? Oder ein Liebesangebot, Gott will mich. Und wie ein Kind renne ich und hüpfe ich in seine Arme und vergesse alles andere. Was für ein Bild von Gott habe ich? Und ich rede jetzt nicht von dem äußeren Bild, dem frommen Blabla, das wir den anderen um die Ohren hauen, sondern von dem, was tief in mir drin ist. Ist Gott ein nie zufriedener Sklaventreiber, der nie zufrieden ist? Oder ein Papa, der sich an mir freut und das Beste nur für mich will? Und es sind diese Krisenzeiten, und ich gehe gerade durch so eine, in meinem Leben, die das hervorbringen, was wirklich, was mein Gottesbild ist. Das sind die Zeiten, wo das Wunder der Taufe in uns wirksam werden darf und uns tragen darf. Das hebräische Wort Segula, das wird in den meisten Bibeln mit Eigentum übersetzt. Es bedeutet ein kostbarer, gut verschlossener, verborgener Schatz. Und eine englische Bibel, das gefällt mir richtig gut, übersetzt dieses Wort mit Pocket Money, Taschengeld. Ja? Ihr wisst, was Taschengeld ist, und sagt jetzt bitte nicht Geld, das man in der Tasche rumträgt. Ich will mal versuchen zu erklären, was Taschengeld ist. Wenn die Kinder groß werden und das Elternhaus verlassen, aber noch nicht selber verdienen, sondern zur Ausbildung weg müssen in eine andere Stadt, dann machen die Eltern oft so eine Rechnung. Ja, Miete so viel, Schulgebühren so viel, und dann wird da so eine Rechnung aufgestellt. Macht zusammen 970 Euro im Monat. alles frei erfunden. Und dann kommt der Papa und sagt, komm, wir machen einen runden Betrag draus, hier noch 30 Euro obendrauf. Das ist dein Taschengeld, damit kannst du machen, was du willst. Über welchen Betrag freut sich das Kind am meisten? Über die großen 970 Euro oder über die 30, das kleine Beträglein? Denn ihr wisst alle die Antwort, dieser kleine Betrag, der gehört ihm wirklich, damit kann er machen, was er will. Wir sind Gottes Taschengeld. Wir sind seine Freude, an dem er Freude hat. Wenn du einen 500-Euro-Schein hast, das sind diese lilanen, würdest du den verlieren? Wenn dir etwas kostbar ist, würdest du nicht verlieren. Wir sind Gottes Taschengeld. Gott verliert dich sein kostbares Eigentum nicht. Oder doch? In Lukas 15 wird dieses Thema verlorenes Eigentum ausführlich behandelt. Und auch wenn du von der Bibel nicht viel weißt, diese drei Gleichnisse kennst du. Das verlorene Schäfchen, die verlorene Münze und die beiden verlorenen Söhne. Ja. Wir kennen diese Gleichnisse aus dem Kigo. Ein Hirte besitzt 100 Schafe. Klar, wissen wir, der Hirte ist Gott. Schaf bin ich. Und wer ist der Eigentümer? Na, der Hirte, Gott. Eins geht verloren. Wer ist das? Naja, das war ich vor vielen Jahren, als ich mich bekehrt habe. I once was lost, but now I'm found. Und heute? Heute bin ich eins von den 99 brav im Stall. Und meine Krise? Gebet, Bibel, verstauben, mein Leben ziemlich ungeistlich, eher oberflächlich, weltlich. Was passiert eigentlich, wenn eins von den 99 verloren geht? Dürfen die das überhaupt? Ich will mal was fragen. Wer hat ein Problem, wenn so ein Schaf verloren geht? Das Schaf oder der Hirte? Du oder der Eigentümer? Der Vater oder dieser verlorene Sohn da? Naja, ich häng doch im Gestrüpp. Ich sitz bei den Schweinen mit leerem Magen. Ich kämpf gegen die Sünde. Gott ist weit weg. Ich habe ein Problem. Wirklich, ist das so? Also verloren hat doch nur einer was. Der Eigentümer. Er will sein Taschengeld, seine verlorene Silberdrachme, wieder haben. Darum zündet er das Licht an, zum Beispiel durch diese Predigt. Stellt dein ganzes Lebenshaus auf den Kopf, wirbelt Staub auf, ja, ist manchmal unangenehm, aber es ist doch Gott, der sich keine Ruhe gönnt, bis er dich wieder in seinen Händen hält. Und nicht nur unbekehrte junge Schafe gehen verloren, auch ältere Söhne können verloren gehen. Klar, ihr Verlorensein ist etwas kniffliger zu erkennen, die rackern sich ab für Gott, sind immer im Gottesdienst. Gebet, Bibellese, Gemeindepflichten werden selten vernachlässigt, aber im Innern schwelt die Bitterkeit gegen Gott. Sie sind genauso weit vom Vaterhaus entfernt wie der jüngere Bruder draußen bei den Schweinen. Hört ein Kind auf, Kind zu sein, bloß weil es im Dreck sitzt? Wird ein Sohn zum Nichtsohn, bloß weil er innerlich verbittert, verzweifelt, verhärtet ist? Hört Eigentum auf, Eigentum zu sein, bloß weil es verloren geht? Durch die christliche Taufe bist du Gottes Eigentum geworden. In unserem Text heißt es, wenn du dich an die Gebote und Ordnungen und Rechtsbestimmungen hältst, dann bleibst du sein Eigentum. Der Teufel ist listig. Er hält dir immer die Spielregeln des alten Bundes vor die Nase. Die christliche Taufe hat andere Spielregeln. Du bist und bleibst sein Eigentum. Egal, wie sehr du dich verrannt hast. Es ist Gottes Aufgabe, dich, sein Taschengeld, wieder zu finden, egal wie weit und wo du dich gerade rumirrst. Warum lehnst du dich nicht gerade in diesem Augenblick mal innerlich zurück und genießt die Tatsache, dass ein verzweifelt verliebter Gott die verzwackte Aufgabe hat, dich wieder zu finden?
Möglicherweise wirbelt ein bisschen Staub auf in deinem Leben,
aber du darfst dich zurücklehnen in der Ritze, in die du sein kostbares Taschengeld hineingekullert bist. Das nenne ich unverschämte Gnade. Und auch das zweite Geheimnis der christlichen Taufe ist unverschämte Gnade. Gott nimmt dich, so klein wie du bist, in etwas Großes und Gewaltiges mit hinein. Wie groß groß ist, also das konnte man im Alten Testament noch gar nicht erahnen. Aber schon bei Abraham wird deutlich, so sehr Gott einen Freund in Abraham gefunden hat, sein Ziel war größer. So zahlreich wie die Sterne, wie der Staub am Meer. Ja, bei Mose ist Gott mal schwach geworden und auch Mose war so ein enger Freund von Gott und Gott hat ihm im Zorn angeboten und gesagt, komm, wir machen das Ding alleine. Aber Mose hat Gott ermahnt und Gott hat sich ermahnen lassen. Zum Glück, da bin ich richtig dankbar. Das Große hat zwar noch ein bisschen gedauert, ein paar Jahrhunderte, aber es ist mit Christus erschienen. Und die christliche Taufe nimmt mich in dieses Große mit hinein. Die christliche Taufe hat kein Vorbild im Alten Testament. Dieses Untertauchen im Wasser zur Vergebung der Sünden, das Johannes da plötzlich in der Wüste praktiziert hat, das ist zwar ein Vorläufer der christlichen Taufe, es hat aber kein Vorbild im Judentum. Und doch, im Licht des Neuen Testamentes können wir manche Ereignisse im Alten Testament im Nachhinein verstehen als einen Schatten, als ein Vorbild für die christliche Taufe. Petrus in seinem Brief spricht davon, dass das Wasser, die Flut und die Arche so ein Schatten, so ein Abbild für die Taufe sind. Ein Urbild, das die Größe der christlichen Taufe so schemenhaft deutlich macht. Die Wasserflut war damals so gewaltig, dass nichts, was atmet, sich dieser Flut entziehen konnte. Die physikalische Todesgesetzmäßigkeit dieser Flut war unüberwindbar. Es sei denn, man war in der Arche. Stell dir doch mal vor, du bist da drin. Irgendwo in der Arche zwischen Kuhmist und Pferdeäpfeln. Mit Luke, so knapp über dem Wasser. Ich weiß, die hatten keine Luke. Aber so mittendrin, irgendwo bei den Stinktieren, so knapp über der Wasseroberfläche. Gut, am Anfang war es auch noch kein Wasser. Und dann kommt die Flut. Blitzschnell, rauscht, donnert. In Sekundenschnelle 50 Meter hoch. Die, die draußen sind, werden alle ersäuft. Wie hoch bist du jetzt? 51 Meter, immer noch knapp über dem Wasser. Aber die Flut hat noch mehr drauf. Bietet alles auf, was sie hat. 500 Meter in schneller Geschwindigkeit. Wie hoch bist du? 501 Meter, immer noch über der Flut. Aber jetzt fährt die Flut alles aus, ihre ganze Todeswucht. Und steigt auf 5137 Meter hoch. Warum diese Zahl? So hoch ist der Berg Ararat, auf dem die Arche gestrandet ist. Wie hoch bist du jetzt? 5138 Meter, knapp über dem Wasser. Die Flut konnte die Arche nicht überwinden. Die Arche war immer einen Schritt voraus. Wir sind mit Christus versetzt in himmlische Regionen. Weiß jemand, wie hoch das ist? So hoch wie der Berg Ararat, 5137 Meter, oder gar so hoch wie der Mount Everest? Ich kann dir genau sagen, wie hoch das ist. Ein Meter höher
als die Fluten der Hölle jemals kommen werden. 1 Meter höher als die Gesetzmäßigkeit der Sünde und des Todes jemals kommen. Das nenne ich groß. Durch deine Taufe bist du in Christus. Und dieser Ausdruck in Christus kommt im Neuen Testament über 100 Mal vor und beschreibt eine Vielzahl von Segnungen, die wir durch die Taufe empfangen haben. Ein absolut lohnendes Bibelstudium. In Römer 8 wird eine dieser Segnungen ausführlich behandelt. Du bist in Christus und darum frei vom Gesetz der Verdammnis und der Todesflut. Römer 8 spricht von 2 Gesetzen, unter denen wir Menschen leben können. Das Flutgesetz der Sünde und des Todes und das Archengesetz, das Gesetz des Geistes Gottes, der lebendig macht. Und nicht nur die Arche, sondern auch das moderne Flugzeug ist ein schönes Bild für das Wunder der Taufe. Der alte Mensch lebt unter dem Gesetz der Gravitation der Sünde. Das kann nur nach unten ziehen, direkt in die Hölle. Dieses Gesetz können wir weder mit starkem Willen noch mit menschlicher Klugheit noch mit christlichen Bemühungen überwinden. Wir müssen uns einem anderen Gesetz unterwerfen, dem Gesetz des Himmels, dem physikalischen Gesetz der Aerodynamik, dem Fluggesetz. Und dazu müssen wir das Geschenk der christlichen Taufe ergreifen und in das Christusflugzeug einsteigen. Und dieses Flugzeug ist unter dem Gesetz des Himmels, der Aerodynamik. Und jetzt stell dir doch mal vor, du sitzt in diesem Christusflugzeug. Auf einem bequemen Sessel direkt in der himmlischen Welt neben Christus. So sagt es der Epheserbrief. Und die Stewardess oder auch Helfer oder Heiliger Geist genannt, liest deine Wünsche von deinen Augen ab. Bedient dich mit himmlischen Spezialitäten, Wasser des Lebens, Brot vom Himmel. Bedient dich mit den Genüssen vom Baum des Lebens, der im Paradiese steht. Und das alles regt deine Verdauung an. Und du betrittst den Gang zur Toilette. Und genau in diesem Augenblick startet der Teufel seine Turbulenzattacke. Und du fällst der Länge nach hin. Auf deine Nase. Warmes Blut fließt aus dieser. Deiner Nase. Und der Teufel erinnert dich an einen dummen Spruch von Luther. Der alte Mensch ist mit der Taufe ertränkt. Aber der Saukerl kann schwimmen. Er hat immer noch Macht über dich. Eine weit verbreitete Lüge in der Christenheit. Die Bibel sagt nämlich etwas anderes. Das Alte ist außer Wirksamkeit gesetzt worden. Es hat keine Macht mehr, dich auszubremsen. Glauben wir nicht. Aber es bringt mich zu einer wichtigen Frage. Mit deiner blutigen Nase da auf dem Boden. Wie hoch bist du? Und wie schnell bewegst du dich gerade auf das geplante Ziel zu? Es lohnt sich mal darüber nachzudenken und deine Lebensumstände neu zu bewerten. Wenn du wirklich abgestürzt wärst, wie der Teufel dir versucht einzureden, das Alte wirklich wieder die Kontrolle über dich hätte, dann legst du jetzt auf 0 Meter Höhe auf dem Erdboden und würdest dich mit 0 Stundenkilometer vorwärts bewegen. Das ist aber nicht der Fall. Der alte Mensch kann vom Teufel zwar noch getriggert und versucht werden, aber seine Wirksamkeit hat er verloren. Obwohl du auf dem Boden liegst mit blutiger Nase, fliegst du ungebremst mit Christusgeschwindigkeit auf das Ziel deiner himmlischen Berufung zu, die Herrlichkeit Gottes. Und obwohl deine natürlichen Sinne dir sagen, ich liege hier im Dreck auf dem Flugzeugboden, bist du immer noch im Christusflugzeug. Makellos. Ein Sohn, eine Tochter Gottes. Wow. Das muss das verlorene Schäflein erstmal verdauen. Und im Licht dieser Wirklichkeit möchte ich nochmal auf dich zu sprechen kommen. Dieses verlorene Taschengeld, der verlorene Silberdrachme, für den eine verzweifelte Frau ihr ganzes Haus auf den Kopf stellt. Wir dürfen übrigens davon ausgehen, dass es sich bei diesem Silberdrachme um einen Teil ihres Brautschmucks handelt. Solche Halsketten aus Münzen waren damals durchaus üblich. Und das erinnert gewaltig an eine prophetische Verheißung aus dem Buch Jesaja. Du bist eine Ehrenkrone deines Herrn, ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Du bist sein kostbares Taschengeld. Kannst du dich so sehen, auch wenn es gerade dunkel ist? Was siehst du, während du in deiner Ritze liegst, in der Dunkelheit mit blutiger Nase? Deine Sünden, deine Verfehlungen, dein Ungenügend, die blöden Umstände? Der alte Mensch hat gewonnen, flüstert der Teufel dir ins Ohr. Du hast verloren. Der kann schwimmen. Gott ist weit weg. Irgendwo da oben auf dem Thron. Nein, du sitzt immer noch im Christusflugzeug und rast mit Christusgeschwindigkeit auf das Ziel deiner Herrlichkeit zu. Jetzt eben in diesem Augenblick, wo du so schwach bist. Du kannst unmöglich tiefer fallen als auf diesen Christusflugzeugboden. Und was ist das? Seine liebevollen, durchbohrten Hände, die dich bis zum Ziel tragen, halten, stützen, heben, egal wie tief du fällst. Das nenne ich unverschämte Gnade. Und bringt mich zum letzten Punkt der Predigt. Wen der Sohn frei macht. Und wenn wir diese Wahrheit erfassen, wie frei wir sind, wenn wir das begreifen, dann begreifen wir, wie unverschämt die Gnade ist, die wir in der Taufe empfangen. Wen der Sohn frei macht. Vor diesen Worten sagt Jesus so etwa sinngemäß frei übersetzt: Lass es doch bitte zu, dass meine Worte dich berühren und durchdringen. Diese Worte sind ein wunderschönes Licht, ein heller Morgenstern, der dir hilft, die Wahrheit zu erkennen, in die du jetzt schon hineingenommen bist durch deine Taufe. Ich bin diese Worte. Ich bin in dir. Ich mache dich frei. Vielleicht bekommst du ja da mal Lust, in der Bibel ein bisschen zu lesen und diese Worte aufzunehmen, diesen hellen Morgenstern dich berühren und befreien zu lassen. Ich will ein Bild aus meinem noch nicht so ganz reifen Alltag verwenden. Leider schaue ich immer noch hin und wieder Fernsehen oder YouTube oder Netflix oder wie das Zeug alles heißt. Und dann gerate ich schon auch mal in den falschen Film und starre dann auf den Bildschirm mit Schweiß auf der Stirn. Wie schrecklich, wie schlimm, wie furchtbar. Nun, das Tolle bei diesen Fernsehern ist ja, die haben so eine Fernbedienung. Ne? Weiß jemand, wozu die da ist? Hat jemand eine grobe Idee? Also, zum Ausschalten, ja. Und schon allein für diese Offenbarung hat sich der Gottesdienst und die Predigt gelohnt. Oder wenigstens das Programm wechseln. Klasse, darauf habe ich schon immer gewartet. Jetzt fehlt mir eine Seite, die ist irgendwo da unten, ist egal, brauchen wir nicht. Das ist die Liebe Gottes, darauf habe ich schon immer gewartet, dass Gott mir mal den Predigt aus der Hand nimmt. Und dazu möchte ich euch einladen, das Programm wechseln. Ja, du liegst auf dem Flugzeugboden. Ja, deine Nase blutet. Ich gehöre nicht zu den Predigern, die sagen, es ist alles nicht wahr, das ist alles nur... Nein, die Staubwelt, in der wir leben, das ist schon eine Wirklichkeit. Ja? Ich muss jeden Morgen was essen und hin und wieder auf die Toilette. Ich lebe in dieser Staubwelt und ja, hier tun Dinge weh. Das ist schon eine Wirklichkeit, die ich nicht einfach leugne. Aber ich lade uns ein, das Programm zu wechseln. Paulus sagt es, die Herrlichkeit, in die wir hineingenommen sind, die ist in der Waagschale, das lässt sich gar nicht vergleichen im Vergleich zu dem bisschen Horrorprogramm, was wir hier gerade auf der Erde erleben, dem bisschen Schmerz. Ja. Ich möchte uns einladen, das Programm zu wechseln, unseren Blick nicht mehr auf dieses falsche Programm zu gucken. Ja. Lass es weiterlaufen und schalt um, ja. Und schau auf das, was wirklich zählt, eine Wirklichkeit, die dein Leben viel mehr bestimmt. Du bist in Christus. Und fliegst mit Christus Geschwindigkeit in seine Herrlichkeit. Das kann dir niemand mehr rauben, auch wenn es gerade dunkel ist und weh tut. Das ist das Geheimnis der christlichen Taufe. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus. Amen.